Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie Zeitenwende, die Ära der Rebellion. Wir wollen uns jetzt gemeinsam den Vortrag anschauen, eine unheilige Allianz. Es braut sich was auf dieser Welt zusammen, was mit dieser Rebellion zu tun hat. Die Welt läuft in diese Rebellion hinein und wir haben ja schon im letzten Vortrag gesehen, dass es so eine Vereinigung gibt zwischen Staat und Kirche und dem wollen wir heute ein bisschen tiefer auf die Schliche kommen. Was hat es damit eigentlich auf sich? Bevor wir anfangen, bevor wir uns die Bibelverse anschauen, wollen wir gemeinsam wieder beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass wir gemeinsam studieren dürfen. Wir möchten dich einladen, dass dein Heiliger Geist bei uns ist, damit du unser Lehrer bist und du uns in dein Wort hineinführst. Und wir danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Und was wir heute machen wollen, ist ein Studium der Offenbarung 17. Also wir wollen uns mal das 17. Kapitel der Offenbarung angucken. Wenn Sie also eine Bibel dabei haben, schlagen Sie ruhig schon Kapitel 17 auf. Wir gehen so Vers für Vers dadurch und wir werden dort Erstaunliches entdecken. In Offenbarung 17, Vers 1 und 2 lesen wir: Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir: Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Also was Johannes hier gezeigt bekommt von dem Engel, ist eine Frau oder genau genommen eine Hure. Eigentlich möchte er ihm jetzt das Gericht über diese Hure zeigen. Nun, was ist eigentlich eine Hure? Nun, wir hatten herausgefunden, dass in der biblischen Prophetie eine Frau für die Gemeinde Gottes steht. Die reine Frau ist ein Symbol für die Gemeinde Gottes. Nun, eine Hure ist eine untreue Frau, also eine Frau, die mehrere Männer hat. Nun, diese Gemeinde, die hier dargestellt wird, wird als Hure bezeichnet. Es wird also eine untreue Gemeinde sein, die nicht nur Gott treu ist, sondern auch andere Männer hat. Also was anderes, wo sie ihr Herz dranhängt. Zum Beispiel menschliche Traditionen oder Götzen oder andere Dinge. Nun, diese untreue Gemeinde, die hier gezeigt wird, es wird von ihr gesagt, dass sie an vielen Wassern sitzt, also dass sie wohl an den Völkermeer angedockt ist. Denn wir haben ja bereits identifiziert, dass die vielen Wasser für Völker, Nationen, Sprachen und Stämme stehen. Nun, dazu lesen wir hier noch, dass diese Frau, diese Hure, mit ihrem Wein die Könige der Erde trunken macht. Nun, wir gucken uns gleich mal an, was dieser Wein bedeutet, aber zunächst sehen wir noch mal etwas ganz Besonderes an dieser Frau, nämlich im nächsten Vers, Offenbarung 17, Vers 3. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Nun, eine Wüste, hatten wir ja schon gesehen, ist also das Gegenteil von den Meeren in der Prophetie. Die Meeren, das sind die Völkermassen. Die Wüste sind also irgendwie menschenleere Gebiete. Ein Tier wird hier angedeutet. Also die Frau sitzt auf einem Tier, ein scharlachrotes Tier, das voll Namen der Lästerung ist. Nun, worauf sitzt sie hier? Ein Tier ist in der biblischen Prophetie ein Staatssystem, irgend so ein System, ein Königreich zum Beispiel. Tiere hatten wir auch schon identifiziert. Wir kennen sie aus dem Buch Daniel. Und ebenso hatten wir Tiere gesehen in dem Buch Offenbarung, nämlich im 13. Kapitel. Da hatten wir auch zwei besondere Tiere gesehen, das eine aus dem Meer, das andere, das vom Land kommt. Nun, diese Hure sitzt hier auf einem Tier, das heißt, die Kirche oder die abgefallene Kirche, muss man sagen, sitzt hier auf einem Staatssystem. Das heißt, sie regiert ein Staatssystem. Nun, wie sah dieses Tier eigentlich aus? Nun, vielleicht so. Vielleicht sah dieses Tier so aus. Ziemlich sicher kennen wir dieses Tier, denn wir hatten davon gelesen in Offenbarung 13. Ein Bild des Tieres wurde ja gebaut und nun sitzt die Hure auf dem Tier. Das Bild des Tieres, das war ja die Idee eines Kirchenstaats, regiert von der abgefallenen Kirche. Die Hure sitzt auf diesem Tier. In Offenbarung 13 bereits beschrieben, und jetzt hier in Offenbarung 17 wird gezeigt, wie die Machtverhältnisse darin sind. Die abgefallene Kirche regiert diesen Staat. Das kennen wir auch schon aus dem Mittelalter. Das ist schon mal passiert, dass Kirche und Staat zusammenkamen, aber die Kirche den Staat regiert. Und das wird es in Zukunft wiedergeben. Wir lesen Offenbarung 17, Vers 4. Und die Frau war gekleidet in Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelstein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und der Unreinheit ihrer Unzucht. Nun, diese Frau wird hier beschrieben. Was trug sie? Nun, sie wird hier beschrieben mit Gold und Perlen, Purpur, Scharlach und ganz vielen edlen Materialien. Und interessanterweise muss man sich fragen, was meint denn das? Wir können so eine Idee davon bekommen, wenn wir ins nächste Kapitel der Offenbarung gehen, nämlich in Kapitel 18, da steht ein bisschen was über diese Hure, die ja gerichtet werden soll, geschrieben. Und wir lesen in Offenbarung 18, Vers 7, in dem Maß, wie sie sich selbst verherrlichte und üppig lebte, gebt ihr nun Qual und Leid. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne als Königin und bin keine Witwe und werde kein Leid sehen. Nun, hier heißt es, dass sie sich selbst verherrlichte. Also, wenn wir diese ganzen Stoffe sehen, diese ganzen edlen Materialien, mit denen sie sich kleidet, und Offenbarung 18 dazu nehmen und sehen, dass sie sich selbst verherrlicht hat, dann müssen wir daran denken, dass auch der Luzifer damals so gefallen ist. Er war ein treuer Engel, bis er sich selbst überhob aufgrund seiner Herrlichkeit und das führte zu seinem Fall. So weit, bis er endgültig verloren war. Und über diese Hure hier wird etwas Ähnliches beschrieben. Auch sie war üppig und wunderschön und sie war selbst herrlich und das führte zu ihrem Fall. Interessanterweise sind die Materialien, die hier beschrieben werden, doch schon in einer Kirche zu sehen. Und das macht so ein bisschen pikant. Wir gucken uns das mal an, denn dieses Scharlach und Purpur und auch Weiß und Gold, diese Üppigkeit, diese Pracht, die können wir tatsächlich in diesem ehemaligen Kirchenstaatssystem erkennen, der römisch-katholischen Kirche. Es ist nur so ein Bild und es ist ganz interessant, das mal zu sehen, denn es zeigt genau das, was Christus nicht wollte. Das Anhäufen von Reichtum in der Gemeinde. Christus hatte gezeigt, dass er in Armut lebt, dass er für andere Menschen da war und nicht Reichtum angehäuft hatte. Das hätte er unzweifelhaft tun können, aber er hat es nicht gemacht. Die Kirche hier, die behauptet, sie folgt Jesus Christus, tut genau das Gegenteil von dem, was er vorgelebt hat. Jesus hat sich nie so präsentiert. Nicht in diesem üppigen und diesem prunkvollen. Er hat sich nie selbst verherrlicht. Aber noch etwas steht über diese Frau geschrieben. Diese Frau, die später einmal dieses Tier regieren soll. Denn wir haben gelesen, dass sie diesen Wein hatte, diesen goldenen Becher mit dem Wein. Und mit diesem Wein machte sie die Könige der Erde trunken. Ja, wofür steht das? Womit benebelte sie die Könige der Erde? Womit hat sie die Völker verführt? Was war das? Wein in der Bibel kennen wir ja irgendwoher. Denn es ist ein Symbol für etwas. Jesus Christus hatte damals, als er das Abendmahl einsetzte, über diesen Wein gesprochen. Und es heißt hier in Lukas 22, Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Jesus Christus sagt, dass dieser Wein der neue Bund ist in seinem Blut, das vergossen wird für seine Jünger. Nun, dieses Blut Jesu ist ein Symbol für die Schuldvergebung und für den Bund, den er mit uns macht. Nun, wenn es unsere Rechtfertigung symbolisiert, wir können gerechtfertigt werden, also unsere Schuld kann vergeben werden, dadurch, dass Jesus Christus sein Blut vergossen hat für uns. Nicht unser Blut muss vergossen werden, denn Christus hat es für uns vergossen. Er ist für uns in den Tod gegangen. Wir sind durch seinen Tod gerechtfertigt. Unsere ganze protestantische Rechtfertigungslehre sitzt auf dieser Tatsache, dass das Blut Jesu für uns vergossen wurde. Nun ist es interessant, dass das war der Wein, den Jesus gegeben hat. Das war der reine Wein, die reine Lehre, die Rechtfertigungslehre. Nun, die Hure hatte auch eine Rechtfertigungslehre, aber eine andere. Denn die Rechtfertigungslehre der Hure, das ist auch ein Wein, aber dieser Wein ist kein reiner Wein. Dieser Wein hat irgendein Gift drin. Wir könnten sagen, da ist Alkohol im Saft. Was ist damit passiert? Was ist mit dieser Rechtfertigungslehre geworden? Nun, die Rechtfertigungslehre der römisch-katholischen Kirche sieht etwas anders aus als die, die wir aus der Bibel kennen. Denn in der Bibel ist der Mensch aus Glauben gerechtfertigt. Aus Glauben an das versöhnende Opfer Jesu Christi. Sein Blut rechtfertigt den Menschen. In der römisch-katholischen Kirche ist es ein bisschen anders. Denn dort in der römisch-katholischen Kirche wird der Mensch auch durch Werke gerechtfertigt. Also zum Beispiel, und wir kennen das vielleicht, durch Ablasszahlung. Man zahlt also Geld zur Sündvergebung. Oder man muss bestimmte Dinge tun, bestimmte Gebete wiederholen. Oder zum Beispiel das schwere Kreuz durchs Dorf tragen. Oder bestimmte heilige Reliquien küssen für Schuldvergebung, für einen Erlass des Fegefeuers und solche Dinge. So etwas kennt die Bibel nicht. Das ist eine rein heidnische Lehre, die wir aus der römisch-katholischen Kirche kennen. Die Rechtfertigungslehre wurde tatsächlich verändert. Dieser Wein wurde benutzt, um die Völker damit trunken zu machen. Und es funktionierte. Wenn wir uns das Mittelalter angucken, die Könige dieser Welt haben zu dieser Hure geguckt und haben gehofft, dass sie etwas von dem Wein bekommen, dass sie auch Sündvergebung erhalten. Aber sie wurden trunken dadurch. Die echte Lehre der Rechtfertigung durch das Blut Jesu Christi wurde damit vernebelt und verschleiert. Und eine neue Lehre kam hinein, dass die Welt trunken machte. Das Traurige ist, Martin Luther hatte damals diese Rechtfertigungslehre verteidigt. Die echte Rechtfertigungslehre, die wir schon von Jesus Christus und von seinen Aposteln bekommen haben, dass das Blut Jesu uns rechtfertigt. Und er hat den Ablass der römisch-katholischen Kirche verurteilt, genau wie alle anderen Möglichkeiten der Sündvergebung, die dargestellt werden. Aber es war auch Martin Luther, der gesagt hatte, wenn eines Tages unsere Rechtfertigungslehre fällt, dann ist damit unsere Kirche gefallen. Ist die Rechtfertigungslehre der Protestanten gefallen? Das gucken wir uns später einmal an. In Offenbarung 17, Vers 5 lesen wir, und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Geheimnis ist geschrieben, Babylon, die Große, Mutter der Huren. Nun, wenn sie die Mutter der Huren ist, dann heißt es, dass es auch noch andere Huren gibt, also andere Gemeinden, die abgefallen sind. Andere Gemeinden, die die wirkliche, echte Lehre gegen den babylonischen Wein, gegen die falsche Lehre getauscht haben. Aber sie heißt Babylon. Babylon ist die Mutter der Huren, die Mutter von allen abgefallenen Gemeinden. Nun, wer ist das Babylon? Wer wird hier identifiziert mit Babylon? Interessanterweise hat Petrus einen Brief geschrieben, nämlich den ersten Petrusbrief, und dort lesen wir in Kapitel 5, Vers 13 folgendes. Es grüßen euch, die samt euch auserwählt sind, zu Babylon und mein Sohn Markus. Nun, wer grüßt hier? Petrus grüßt aus Babylon? Ja, war Petrus denn jemals in Babylon? Soweit wir wissen, nicht. Von wo hat Petrus diesen Brief denn geschrieben? Er schrieb diesen Brief aus Rom. Nun, wusste Petrus nicht, dass er in Rom ist? Doch, Petrus wusste genau, dass er in Rom ist. Aber er schreibt trotzdem, es grüßen euch zu Babylon. Nun, Babylon? Natürlich. Babylon, das alte religiöse System von Babylon, diese Sonnenanbetung, diese heidnische Sonnenanbetung, ist ja in Rom gegenwärtig gewesen zur Zeit des Petrus. Denn dort in Rom haben sie ja genau die gleichen Dinge übernommen, die religiösen Kulte, die es in Babylon damals gab. Sie wurden auch dort eingeführt und auch dort wurde die Sonne verehrt und auch dort wurden all diese Zeremonien, die Tempel, die verschiedenen Götter genauso gehandhabt wie im alten Babylon. Und deswegen kann Petrus hier sagen, dass auf geistlicher Ebene Babylon und Rom identisch sind. Er grüßt also tatsächlich aus Babylon, denn Rom ist nur ein anderer Name für das alte Babylon, zumindest auf religiöser Ebene. Offenbarung 17, Vers 6. Und ich sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu, und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Nun jetzt sieht Johannes diese Frau bereits berauscht vom Blut der Heiligen. Eben gerade konnten wir identifizieren, wer Babylon ist. Also Babylon, diese Stadt und gleichzeitig diese Frau, ist die römisch-katholische Kirche oder das Papsttum. Also das, was damals aus dem Römischen Reich entstand, dieser Kirchenstaat. Und diesen Kirchenstaat, den sieht Johannes jetzt. Und er sah die Frau berauscht vom Blut der Heiligen und vom Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah, heißt es. Nun, Johannes sieht diese Frau also bereits berauscht vom Blut. Also wo müssen wir ungefähr zeitlich sein? Wir sind nicht am Anfang der Gemeinde, sondern sie ist bereits berauscht, also trunken vom Blut. Es ist also schon eine ganze Zeit vergangen. Wir werden das gleich genauer identifizieren, zu welchem Zeitpunkt Johannes diese Frau sieht. Sie ist bereits berauscht, denn aus der Vergangenheit wissen wir, diese Frau hat jahrhundertelang Menschen auf grausamste Art und Weise umgebracht. Insbesondere die, die sich zu Jesus Christus bekannten und die ihr Leben auf die Bibel setzten. Das Grausame an dieser Frau war, dass sie gegen das Volk Gottes vorgegangen ist und sich selbst ausgegeben hat, als zu Gott zu gehören. Und sie war jetzt berauscht vom Blut. Wir lesen mal Offenbarung 17, Vers 7, denn hier heißt es: Und der Engel sprach zu mir: Warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die 7 Köpfe und die 10 Hörner hat. Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr, und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Also was wir jetzt hier sehen, ist, dass der Fokus von der Frau zum Tier geht. Es wird jetzt ein Tier gezeigt, also dieses Staatssystem wird jetzt gezeigt. Und über dieses Staatssystem wird gesagt, es war, es ist nicht und es wird wiederkommen. Also drei so eine Dinge. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir wissen, es war einmal, jetzt ist es gerade nicht, aber es wird wieder hervorkommen. Also jetzt könnten wir spekulieren, was ist das? Wo sind wir in der Zeit? Wir müssen aber im Hinterkopf behalten, dass Johannes die Frau bereits berauscht sah vom Blut der Heiligen. Und gleichzeitig, dass es heißt, man sah sie in der Wüste. Also in welcher Zeit können wir jetzt sein? Sie ist in der Wüste, sie ist berauscht vom Blut der Heiligen und sie ist zur Zeit nicht mehr. Da kommt nur eine einzige Zeit in Frage, auf die wir hindeuten können. Sie ist in der Wüste, sie ist bereits berauscht, also die Märtyrer sind bereits umgebracht worden. Wann war das? Es muss 1798 gewesen sein, denn dort war sie berauscht vom Blut und gleichzeitig ist sie nicht mehr da. Denn dort wurde der Kirchenstaat abgesetzt, damals von Napoleon Bonaparte. Nun, wir befinden uns also in dieser Zeit von 1798. Dieses Tier ist wahr, es war 538, der Kirchenstaat wurde gegründet, bis 1798, er wurde abgesetzt. Dann heißt es, er ist nicht mehr, wir müssen also irgendwo um 1798 rum sein. Und dann heißt es, er wird wiederkommen. Also wieder kommt er aus dem Abgrund herauf und läuft ins Verderben. Also aus der Sicht von Johannes zukünftig. Jetzt müssen wir uns noch angucken, es gibt noch eine genauere Beschreibung jetzt von diesem Tier, von diesem System. Und das schauen wir uns mal an, denn in Offenbarung 17, Vers 9 heißt es, hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt. Die 7 Köpfe sind 7 Berge, auf denen die Frau sitzt, das haben wir schon mal ausgelegt. Wer ist die Frau? Das war diese Hure, also eine abgefallene Gemeinde, und sie sitzt auf 7 Bergen. Nun, die 7 Köpfe symbolisieren 7 Berge. Hier ist die Auslegung bereits da. Und wir hatten festgestellt, es könnten verschiedene Städte sein. Zum Beispiel Rio de Janeiro ist auf 7 Bergen gebaut. Konstantinopel ist auf 7 Bergen gebaut, das heutige Istanbul. Aber auch Rom ist auf 7 Bergen gebaut. Und die einzig sinnvolle Auslegung hier ist Rom, denn es war ein Kirchenstaat. Die römisch-katholische Kirche ging von dort hervor, aus Rom. Dann heißt es hier aber noch, in Offenbarung 17, Vers 10 und 11. Denn hier sehen wir interessanterweise eine Doppeldeutung. Das ist was ganz Seltenes in der Bibel, dass wir sowas finden, eine Doppeldeutung. Und es ist immer gefährlich, so etwas zu machen. Eine Doppeldeutung ist auch meistens im Text irgendwo angegeben, so wie hier. Hier heißt es, und es sind 7 Könige. 5 sind gefallen und der eine ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er für eine kurze Zeit bleiben. Und das Tier, das war und nicht ist, ist auch selbst der 8. Und es ist einer von den 7 und es läuft ins Verderben. Klingt das kompliziert? Naja, hier sind 7 Könige aufgeführt. Und gleichzeitig heißt es hier, dass es auch noch einen 8. gibt, aber der 8. ist einer von den 7. Jetzt müssen wir also verstehen, wer ist hier gemeint? Wer sind diese 7 Könige? Nun, wir hatten das bereits herausgefunden. Wir hatten schon mal angefangen, uns diese Könige anzuschauen, die hier dargestellt werden. Und wir wollen das mal kurz machen. Welche finden wir hier? Nun, Nummer 1, König Nummer 1, Königreich Nummer 1, über das wir uns unterhalten haben, das war Babylon. Ist es gefallen? Ja. Von 1798 an zurückgeblickt, war es und ist nicht mehr. Nach Babylon kam Medo-Persien auf. Ist es Vergangenheit? Ja. Von 1798 zurückgeblickt, es war, aber es ist nicht mehr. Nach Medo-Persien kam Griechenland. Nach Griechenland kam das heidnische Rom, also das Kaiserreich Rom. Und nach dem heidnischen Rom kam dieses besondere System, dieser Kirchenstaat oder auch päpstliches Rom genannt. Wir haben also 5, die von 1798 an zurückblickend in der Vergangenheit waren. Sie waren und sind nicht mehr. Denn auch 1798 ging das 5. Reich, also dieses päpstliche Rom, unter. Der Kirchenstaat wurde ja aufgelöst, damals von Napoleon. Nun, dann haben wir ein 6. Reich. Das muss also irgendwann nach 1798 aufgekommen sein. Welches Reich ist denn 1798 aufgekommen oder danach? Das hatten wir auch schon gesehen, denn wir sahen ja dieses Tier, das von der Erde kam. Während all diese Tiere, die wir jetzt sehen, die erst 1 bis 5 aus dem Meer kamen, kam das 6. Tier aus der Erde. Und wir erinnern uns, das 6. Tier hatten wir identifiziert mit der USA. Dort war ein neues Reich entstanden, und zwar exakt nach 1798 kam es dort auf. Und dann? Nun, Tier Nummer 7, Tier Nummer 8, das wissen wir auch nicht. Wir wollen mal weiterlesen, ob wir herausbekommen, wer diese anderen beiden nachfolgenden Königreiche sind. In Offenbarung 17, Vers 12 heißt es, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier. Also hier werden 10 Könige jetzt erwähnt, 10 Könige, die aber noch kein Reich empfangen haben. Also sie waren noch nie dran, aber sie werden für eine Stunde zusammen mit dem Tier regieren. Wie lang ist eigentlich eine Stunde, wenn das hier ein prophetisches Bild ist? Eine Stunde nach Hesekiel 4, Vers 6 ist ja ein Tag, ein Jahr. Wenn ein Tag ein Jahr ist, eine Stunde ist ein 24. Tag. Also müssen wir in der prophetischen Zeit ein 24. Jahr uns angucken. Ein 24. Jahr ist natürlich ein halber Monat. Der prophetische Monat hat 30 Tage, also sind hier 15 Tage gemeint. Wenn es prophetisch geschrieben ist, sprechen wir hier von einer Zeitspanne von 15 Tagen. Das ist sehr, sehr kurz. Diese 10 Könige werden also für eine ganz kurze Zeit zusammen mit dem Tier Macht haben. Also kennen wir schon mal den 7. König. Das 7. Reich ist ein Reich aus 10 Königen, die zusammen mit dem Tier regieren. Wir wissen noch nicht, wer diese 10 Könige sind. Es gibt da viele Vermutungen drüber, was es sein kann, und wir wollen es nachher mal etwas angucken. Aber momentan ist es Zukunft und wir können nur einen Verdacht haben. Wir wissen, da kommen 10 Könige, also 10 Reiche wird es geben. Aber wir wissen heute weder, welche das sind, noch wie sie aussehen. Wir haben so eine Ahnung, dass sie nur ganz, ganz kurz da sein werden und zusammen mit dem Tier, also zusammen mit diesem Kirchenstaat regieren werden. Macht ja auch Sinn. Die USA möchte doch dieses Bild des Tieres aufbauen, also so einen Kirchenstaat. Und dieser Kirchenstaat wird also da sein und nebenbei werden noch 10 andere Staaten mit ihm zusammen da sein. Nun, was wissen wir noch? Das 8. Tier kennen wir noch nicht, aber wir schauen mal in die Offenbarung, was sie uns zu sagen hat. Offenbarung 17, Vers 13. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Tier. Also es heißt hier, dass diese 10 Könige alle irgendwie gleich denken. Sie sind irgendwie gleichgeschaltet. Also sie haben einen einmütigen Sinn. Und ihre Herrschaft und Macht übergeben sie diesem neuen Kirchenstaat, der da gegründet wird. Die Herrschaft übergeben sie dem Tier. Nun, dieses Tier muss demnach das 8. Reich sein. Aber es hieß doch, dass der 8. König einer von den 7 ist. Also welcher von den 7 könnte dann wohl der 8. sein? Naja, bleibt nur eins übrig, nicht wahr? Wenn sie dem Tier, oder dem Bild des Tieres sozusagen die Macht geben, dann wird es wohl das päpstliche Rom sein. Der 8. muss einer aus den 7 sein. Und wir haben gerade gesehen, die Hure sitzt auf dem Tier. Die Hure regiert das Tier. Also wer wird es wohl sein? Es muss einer aus den 7 sein. Also einer, der schon mal da war, kommt wieder. Und so wird es wohl das päpstliche Rom sein. Damit haben wir diese 8 Könige identifiziert, von denen der letzte einer aus den 7 ist. Und der Kirchenstaat wird also zusammen mit diesen 10 Königen da sein. Und diese 10 haben einen einmütigen Sinn und sie werden ihre Macht diesem Tier geben. Und dann heißt es, der 8. König wird kommen, er wird einer aus den 7 sein, er wird dieses System regieren. Die Hure sitzt auf dem Tier. Der Kirchenstaat ist wiederhergestellt, regiert von einer Kirche. Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen. Denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Und hier heißt es, sie werden mit dem Lamm Krieg führen. Nun, das Lamm ist ein Symbol für Jesus Christus. Sie werden mit Christus Krieg führen. Aber das Lamm wird sie besiegen. Nun, wie führt man denn Krieg mit Christus? Nun, wir wissen, dass es schon mal einen Kampf gab mit Christus, nämlich im Himmel. Worum ging das? Worum wurde da gekämpft? Es wurde gekämpft darum, dass der Teufel den Anspruch stellte, er wollte auf den Thron Gottes. Er könne besser regieren als Gott. Seine Regierung wäre besser oder mindestens genauso gut wie die Regierung Gottes. Dieser Kampf ging um den Charakter und um das Gesetz Gottes. Der Teufel wollte sich über das Gesetz Gottes erheben. Nun, er führte Krieg mit Jesus, mit Michael, um das Gesetz Gottes. Nun, auch auf Erden wird es nochmal passieren, dass sie werden, diese Könige und das Tier, werden Krieg führen mit dem Lamm, mit Christus. Und sie werden wieder um das Gesetz Gottes kämpfen. Das Gesetz Gottes, wie greift man denn Christus an, wenn man sein Gesetz angreift? Indem man sagt, wir müssen den Schöpfer nicht ehren. Wir hatten ja schon gesagt, dass es so ein Mahlzeichen geben wird. Ein Mahlzeichen oder das Mahlzeichen des Tieres. Und das Mahlzeichen des Tieres ist das Sonntagsgesetz, das einmal kommen wird. Die Menschen genötigt werden, den Sabbat zu entheiligen und dafür den Sonntag einzusetzen. Das Kennzeichen der römisch-katholischen Kirche, des Kirchenstaats, seit es ihn gibt. Nun, dieses Zeichen soll gegeben werden. Es wird also eine Auflehnung geben gegen das Gesetz Gottes und dieses Mahlzeichen wird vergeben werden. Wenn denn eines Tages dieses Bild des Tieres, also dieser Kirchenstaat erbaut ist und er von der Kirche gelenkt wird, dann wird wieder dieses Mahlzeichen hervorkommen, dieses Sonntagsgesetz wird gemacht werden und so wird das Lamm angegriffen werden. Es heißt aber, dass das Lamm, also das Christus, sie überwinden wird. In Offenbarung 17, Vers 16 lesen wir dann, und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Also die Wasser, die wir hier sehen, an denen die Hure sitzt, sind also die Länder, die verschiedenen Völker. Und jetzt kann man sich überlegen, die Hure hat also engen Kontakt mit den Völkern. Und wenn die Hure mit den Völkern zusammenhängt, kann es sein, dass am Ende diese 10 Könige aus diesen Völkern hervorgehen werden und es bestimmte Gruppen sind, die da hervorkommen? Wer sind diese 10 Könige? Nun, wir können es bis jetzt nur vermuten. Wir wissen es nicht, aber es gibt verschiedene Theorien darüber, denn es wurde schon mal die Welt in 10 Teile aufgeteilt. Wir müssen ja überlegen, die 10 Könige übergeben ihre Macht dem Tier. also diesem Kirchenstaat. Das heißt, die 10 Könige waren eines Sinnes. Und diese 10 Könige repräsentieren die Welt. Also müsste die Welt zu dem Zeitpunkt in diese 10 Reiche aufgeteilt sein. Zumindest wird es vermutet. Und es gibt schon so ein paar Hinweise darauf, wenn wir uns zum Beispiel das hier angucken. Das hier sind The Millennium Development Goals Report 2009. Daher kommt er. Also das sind die Ziele von der UN in 2009, was sie vorhaben. Hier zum Beispiel, hier wollten sie die Welt in 10 Teile teilen. 10 solche Regierungsbezirke, die wir hier sehen können. Das kann sein, dass das passiert. Es kann aber auch sein, dass es anders aussieht. Es gibt mehrere solche Karten, wo die Grenzen ein bisschen verschoben sind, aber wo die Welt in 10 Teile eingeteilt wird. Nun, ob das geschieht oder ob das nicht geschieht, wir wissen es nicht. Es kann sein, dass das die 10 Könige werden, die wir hier sehen, oder dass die Grenzen ein bisschen anders verschoben sind. Aber dass es so 10 Regierungsbezirke gibt. Wenn es die gibt, werden sie ihre Macht dem Kirchenstaat unterstellen und dann werden diese Sondergesetze international durchgesetzt werden. Nun, wie soll so etwas gehen? Also, wie kriegt man denn so eine globale Vereinigung zusammen? Man kann es versuchen über politische und diplomatische Beziehungen, aber interessanterweise sehen wir heute etwas anderes, was passiert. Denn die Frau, die abgefallene Kirche, die tut gerade etwas. Und es ist ganz interessant, wenn wir uns angucken, was gerade in der römisch-katholischen Kirche passiert, speziell was das Papsttum gerade tut. Wir sehen hier in den Bildern einiges, was gerade versucht wird. Es wird versucht, eine Art weltweite Ökumene zu verbinden. Hier auf dem Bild hier unten, hier sehen wir Papst Franziskus zusammen mit dem Patriarchen Kyrill, wie sie gegenseitig unterschreiben, dass sie ihren Glauben akzeptieren. Auf dem zweiten Bild, hier spricht der Papst, das ist Benedikt XVI., vor den Vereinten Nationen. Also hier spricht er zu den Nationen der Welt. Auf dem dritten Bild hier unten, hier sehen wir den Papst zusammen mit dem Haupt der Buddhisten. Auch sie sind sich einig, sie akzeptieren sich gegenseitig und es ist okay und es ist eine Weltreligion, es ist etwas Gutes. Auch hier oben ist ein sehr sonderbares Bild, da sehen wir den Papst zusammen mit einer Shiva-Priesterin, die ihn hier segnet. Auch diese Religion, die heidnischen Religionen, die sollen damit hineingezogen werden. Es geht nicht nur um christliche Religion, es geht um alle Glaubensrichtungen, Lehren und was auch immer. Und wenn sie noch so klein sind, alle sollen dazugehören. Und dann hier oben rechts im Bild, hier sehen wir den Papst, das ist Johannes Paul II., wie er den Koran küsst. Also auch hier sehen wir die Verbindung, wie es versucht wird, Verbindung zu schaffen zu allen Religionen, zu allen Glaubensgruppen in der ganzen Welt, um diese alle zu verbinden und möglichst unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Jeder kann seine Lehre so ein bisschen behalten, man macht hier und da Kompromisse und so kommen im Endeffekt alle zusammen. Es wird gemacht für den Weltfrieden, für den einheitlichen Glaube, damit alle glücklich und zufrieden sind, aber auf diesem Weg werden viele, viele Wahrheiten mit den Füßen getreten. Denn der wahre Glaube wird kaputt gemacht und ein Ersatzsystem wird aufgebaut. Die Bibel selbst ist nicht mehr die Richtschnur für den Menschen, sondern jetzt kommt ein neues System, was von Menschen erdacht ist, aus menschlichen Traditionen hervorgegangen ist. Und nicht nur, dass versucht wird, die ganze Welt religiös zu vereinen, nein, es wird auch versucht, innerhalb der christlichen Konfession, also der verschiedenen christlichen Richtungen, so eine Harmonie herzustellen. Diese Harmonie geschieht immer aufgrund von guten oder geschieht immer aufgrund von Kompromissen, die gemacht werden, indem gute Glaubenslehren kaputt gemacht werden und so ein Kompromiss erstellt wird. Ich habe das damals ganz böse erfahren, wie meine Kirche damals, die evangelisch-lutherische Kirche, den 1999 die Erklärung zur gemeinsamen Rechtfertigungslehre unterschrieben hat. Und dadurch ist die Gemeinde, wie Martin Luther sagt, gefallen. Denn Martin Luther hatte gesagt, wenn diese Lehre fällt, wenn unsere Rechtfertigungslehre fällt, ist unsere Kirche gefallen. 1999 hat die evangelisch-lutherische Kirche diese Erklärung zur gemeinsamen Rechtfertigungslehre unterzeichnet und damit gesagt, die Rechtfertigungslehre der Katholiken ist auch okay, so kann man auch gerechtfertigt werden. Das war der babylonische Wein. Dieser verdorbene, falsche Wein mit der falschen Rechtfertigungslehre. Wer sie trinkt, diese falsche Lehre, wird davon benebelt. Nun, damals, als ich noch zu der evangelisch-lutherischen Kirche gehörte, haben wir das unterschrieben. Ich habe es damals nicht wirklich verstanden, aber jetzt, wo ich weiß, was es ist, muss ich mich dafür schämen, dass wir das unterschrieben haben. Denn das hat nichts mit dem protestantischen Glauben, weder der evangelisch-lutherischen Kirche zu tun, noch was mit all den anderen protestantischen Richtungen. Weder die Methodisten noch die Baptisten, auch nicht die Pfingstler und sonst irgendjemand würde so etwas glauben. Aber die evangelisch-lutherische Kirche hat es unterschrieben. Später die Methodisten auf ihrer großen Versammlung damals in Seoul, in South Korea, Südkorea, haben sie das auch unterschrieben, ein ähnliches Formular. Und seit 2014 wissen wir, dass auch, es sind diese starken Kirchen in Nordamerika, gibt es auch diesen Bible Belt mit den Southern Baptists. Und die waren sehr verbunden mit verschiedenen Pfingstgemeinden, die dort waren. Und da ist in den Pfingstgemeinden ist etwas Kurioses passiert. Und wir kennen die Geschichte, das soll heute nicht in diesem Vortrag sein. Aber das waren diese Namen, wie Sie hier sehen, sondern Tony Palmer und Keenest Copeland. Und die haben damals versucht, die ganze charismatische Bewegung in Nordamerika zusammenzubringen und gleichzeitig auch die ganzen anderen Kirchen und Denominationen zusammenzufassen und sie zur Vereinigung unter die römisch-katholische Kirche zu zwingen. Und tatsächlich, diese Videos sind durchs Internet gegangen, damals haben die Christen gerufen, die protestantischen Christen, der Protest ist vorbei, wir gehören wieder zur römisch-katholischen Kirche. Und so wurden ganz viele Kirchen zusammengezogen und heute sind alle Kirchen, alle freien protestantischen Kirchen in der Gefahr, den babylonischen Wein zu trinken und zurück zur katholischen Kirche zu kommen, die sie dann die Mutterkirche nennen. Und so nennt sie sich auch selbst. Die Offenbarung nennt sie allerdings die Mutter der Huren. Nun, wenn unsere Kirche so einen Kompromiss eingeht und die wahre Lehre, die Lehre Jesu, beiseite schiebt und einen Kompromiss eingeht, dann haben auch wir uns verkauft. Dann sind auch wir im Ehebruch. Dann haben auch wir Hurerei betrieben, denn wir folgen nicht nur einem Gott, sondern jetzt auch anderen, zum Beispiel den menschlichen Traditionen, irgendwelchen Götzen, falschen Lehren oder was auch immer wir anstelle Gottes setzen. Offenbarung 17, Vers 16 sagt, und die 10 Hörner, die du auf dem Tier gesehen hast, diese werden die Hure hassen und sie verwüsten und entblößen. Und sie werden ihr Fleisch verzehren und sie mit Feuer verbrennen. Interessant, diese 10 Hörner werden die Hure hassen. Also der staatliche Teil dieses neuen Kirchenstaates wird jetzt also die Hure hassen, also diese Kirche, die abgefallene Kirche. Sie werden sie hassen und sie werden sie zerstören. Das heißt hier im nächsten Vers, denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Tier zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Nun, sie geben ihr Reich freiwillig dem Tier, merken dann aber, dass sie betrogen sind und werden dann die Hure verwüsten. Wann wird das passieren? Das wird in den 7 Plagen in Offenbarung 16 passieren. Nämlich in der 6. Plage, die da heißt Harmageddon. Dort wird die Welt erkennen, dass sie verführt worden sind, dass sie betrogen worden sind von einer abgefallenen Kirche und dann werden sie verwüsten. Aber es wird zu spät sein. Das heißt hier in Offenbarung 18,8, darum werden an einem Tag ihre Plagen kommen, Tod und Leid und Hunger, und sie wird mit Feuer verbrannt werden, denn stark ist Gott, der Herr, der sie richtet. Nachdem diese Kirche ihre Gräueltaten vollbracht hat, nachdem der neue Kirchenstaat aufgebaut ist, nachdem viele, viele Menschen zu Märtyrern wurden, nachdem eine große Verfolgung hervorgekommen ist, denn wir wissen ja, wer das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmt, soll getötet werden. Und wenn die ganze Welt verführt ist und dieses Mahlzeichen des Tieres angenommen hat, und dann die Gnadenzeit schließt, dann ist noch Zeit für die 7 Plagen, die ausgegossen wird. Und in der 6. Plage werden die Völker erkennen, wie sie verführt worden sind. Und sie werden diese Gemeinde zerstören. Offenbarung 17, Vers 18. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Nun, die Frau wird hier nochmal beschrieben. Die Frau ist gleich die große Stadt. Nun, die große Stadt ist Babylon oder Rom. Und die Frau ist gleichzusetzen mit Babylon und Rom. Also mit diesem Staatskirchensystem, mit dieser Sonnenanbetung. Und tatsächlich, dieses System existiert heute. Das babylonische System, das wir auch in Rom vorgefunden haben, diese Sonnenanbetung, finden wir immer noch in der römisch-katholischen, in dieser päpstlichen Kirche. Auch dort wird diese alte Tradition weiter aufrechterhalten. Auch dort wird immer noch die Sonne angebetet, auch wenn es unter verschiedenen Deckmanteln ist und es hier ein bisschen versteckt ist. Aber den Tag der Sonnenanbetung, der wird auch da noch zelebriert. Die alten babylonischen Feste kommen auch dort hinein. Menschliche Traditionen gehen vor das Wort Gottes. Und dieses alte Babylon lebt dort immer noch. Nun, Gottes Gemeinde soll das aufdecken. Gottes Gemeinde soll zeigen, dass hier Trug im Spiel ist. Und in Matthäus 24,24 hatte Christus die Gemeinde ja gewarnt. Er sagt, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Nun, jetzt müssen wir uns überlegen, diese Gemeinde, die römisch-katholische Kirche, hat ja viele, viele Tochterkirchen, wie sie sagt. Also viele Gemeinden, die mittlerweile diese falsche Lehre akzeptiert haben, die vielleicht einmal von der römisch-katholischen Kirche sich losgesagt haben und frei werden wollten, aber heute wieder zurückgekommen sind, wie zum Beispiel die evangelisch-lutherische Kirche, die ja, zu der wir ja alle aufblicken können. Was hat sie damals gemacht? Sie hat sich von diesem System getrennt und hat den Glauben verkündet, der in der Bibel geschrieben steht. Aber vor wenigen Jahren hat sie umgedreht und hat sich der katholischen Kirche wieder angeschlossen und übernimmt jetzt auch neue Dinge, wie zum Beispiel katholische Heiligenfeiertage. Nun, in dieser Kirche und in allen anderen Kirchen, auch in der römisch-katholischen Kirche, gibt es treue Christen, Menschen, die Jesus Christus zu ihrem einzigen Vorbild nehmen, die ihr Leben auf die Bibel gebaut haben. Und die finden wir wirklich in allen Kirchen, echte, treue Nachfolger Jesu. Egal, welche Lehre diese Kirche hat und egal, wie abgefallen die Kirche sein mag, in diesen Kirchen drin gibt es viele treue Menschen, die Gott von ganzem Herzen lieben. Und diese Menschen möchte Christus in besonderer Weise erreichen. Und in Offenbarung 18, Vers 4 und 5 lesen wir: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeiten gedacht. Nun, Christus ruft hier seine Gemeinde aus all den Kirchen und er sagt: Kommt heraus aus ihr, mein Volk, ihr gehört doch zu mir, ihr seid meine Kinder und ihr sucht doch mein Angesicht. Kommt aus ihr heraus, damit ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Plagen. Denn was wird passieren, wenn ich nur lang genug da drin bleibe und wenn ich weiß, dass es falsch ist, was meine Kirche macht und trotzdem mit dieser Kirche verbunden bleibe, dann kann es irgendwann passieren, dass ich in meinem Glauben auch Kompromisse mache. Spätestens dann, wenn religiöse Staatsgesetze gemacht werden, dann werde ich genötigt sein, die Entscheidung zu treffen. Wohin gehe ich jetzt? Bleibe ich Christus treu oder bleibe ich der Gemeinde treu, die abgefallen ist? Und Christus möchte niemanden verlieren. Die Plagen sind nicht für die Menschen gemacht. Die Menschen sollen diese Plagen nicht bekommen. Nicht die Menschen, die zu seinem Volk gehören. Und Christus hat so viele Menschen in all den Kirchen, die zu ihm gehören. Und diese Kirchen oder diese Menschen in diesen Kirchen werden aufgefordert: Kommt heraus aus ihr, damit ihr nicht ihrer Plagen teilhaftig werdet. Ich möchte euch retten und nicht strafen. Ihr seid mein Volk und ich möchte euch zu mir holen. Und deswegen hat Christus auch seinen Jüngern gesagt, diesen großen Missionsauftrag, den wir lesen, in Matthäus 28, 18 bis 20. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Nun, Christus ruft seine Gemeinde auf und er sagt: Geht hinaus, geht in die Kirchen, geht in die Welt hinein und ruft die Leute. Sagt ihnen, dass sie gerettet werden können. Bringt ihnen das Evangelium. Der Heilige Geist wird euch begleiten, er wird euch führen. Tauft diese Menschen, bringt sie dazu, ein neues Leben zu beginnen. Und diese Botschaft soll an alle Menschen in der ganzen Welt gerichtet sein. Egal, zu welcher Religion sie gehören, egal, zu welcher Kirche sie gehören, egal, ob sie überhaupt zu irgendeiner Religion gehören. Diese Botschaft soll an alle Menschen gehen, damit diese Menschen gerettet werden. Denn die Zeit der Gnade ist noch da und Christus möchte jeden Menschen retten, der zu ihm kommt. Und Christus möchte auch dich und mich retten. Christus ist gestorben, damit wir ins Himmelreich kommen können. Und Christus weiß, dass auf dieser Welt viele böse Sachen vor sich gehen. Und er weiß auch, dass es gefallene Kirchen gibt, die behaupten, zu ihm zu gehören, aber die Menschen verführen, die vom Teufel übernommen worden sind. Und der Teufel ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und die Spuren dieses Menschenmörders können wir in einigen Kirchen sehen. In der römisch-katholischen Kirche zum Beispiel, wenn wir die Geschichte zurückgehen, sehen wir, was passiert ist. Und wenn wir mit offenen Augen die Geschichte studieren, dann werden wir erkennen, dass diese Kirche gefallen ist. Auch wenn es in dieser Kirche viele treue Nachfolger Jesu gibt. Aber diese Nachfolger sollen erreicht werden. Und diese Nachfolger sollen herausgerufen werden, damit sie gerettet werden können. Und Jesus Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und Christus weiß, wenn diese Menschen die Botschaft der Bibel lesen, werden sie Christus folgen. Denn sie lieben Christus mehr als jede menschliche Tradition. Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass auch wir immer die Wahrheit Jesu mehr lieben als jede menschliche Tradition. Und dass unsere Herzen nicht an diese Welt gefesselt sind, sondern dass unsere Herzen offen sind für Jesus Christus. Und wenn es auch dein Wunsch ist, dann bete doch mit mir zusammen. Und wir bitten den Herrn darum, dass er auch in unser Herz einzieht. Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir dankbar dafür, dass wir gemeinsam studieren dürfen und dass wir auch in Offenbarung 17 so viele wunderbare Dinge erleben dürfen. Herr, du hast gezeigt, dass eines Tages so eine Staatskirche wieder hervorkommt, dass eine abgefallene Kirche sie lenken wird. Und Herr, wir möchten dich bitten, egal wo wir heute sind, egal wo wir im Glauben stehen, zu welcher Kirche wir gehören oder ob wir zu einer Kirche gehören, wir möchten dich bitten, Herr, zieh du in unser Herz ein und hilf uns, dass wir alle Zeit offene Augen für die Verführung des Teufels haben, dass wir sie erkennen und dass wir nicht in die Fallen, die er uns stellt, hineintappen, dass wir sehen, wo deine wahre Gemeinde ist und dass wir unser Leben auf dein Wort bauen. Lieber Vater, du hast uns bereits auserwählt als dein Volk und wir möchten es gerne annehmen und möchten dich bitten, komm du in unser Herz und hilf uns, alle Zeit die Wahrheit vor Augen zu haben. Und hab Dank dafür. Im Namen Jesu. Amen. Vielen Dank, dass wir auch dieses Kapitel gemeinsam studieren konnten. Ein schweres Kapitel, aber ein interessantes Kapitel. Denn eines Tages wird es soweit sein, dass diese Staatskirche wieder hervorkommt. Und dann ist es für uns die Frage, auf welcher Seite stehen wir? Mögest du und ich die richtige Entscheidung treffen, dass wir unsere Herzen bei Jesus wissen. Amen. Gottes Segen euch und bis zum nächsten Vortrag.